So wollen wir noch einmal beten. Herr, unser Gott, dich wollen wir anbeten und deinen Namen ehren. Und wir vertrauen nicht auf Menschenweisheit, Herr. Wir bitten dich, offenbare du uns dein Wort und verändere uns durch dein Wort. Und lass uns verstehen, Herr, wer du bist und wer wir vor dir sind. Und hilf uns, Herr, zu sehen, dass allein in dir wahre Freude zu finden ist. Amen. Bitte setzt euch. Es ist in diesen Tagen wieder die Zeit der Begegnung. Familien, Verwandte, sie kommen zusammen. Es ist eine Zeit des Schenkens, eine Zeit, in der Freude besonders gesucht wird und oftmals auch verkrampft erzwungen werden soll. Bloß keine schlechte Stimmung aufkommen lassen. Aber ja, wir wünschen uns Freude, und Freude lässt sich doch irgendwie am besten erfahren, wenn man anderen eine Freude bereiten kann oder wenn man beschenkt wird. Und dabei ist es nicht immer einfach, das passende Geschenk zu finden und um den Liebsten eine Freude zu machen. Und es artet oftmals in Stress aus. Worüber freuen Sie sich wirklich? Und auch das kann zu Stress führen. Wie teuer wird das eigentlich? Können wir das eigentlich bezahlen, was wirklich Freude macht? Können wir uns das leisten? Laut einer Umfrage verschulden sich fast ein Viertel der erwachsenen Deutschen über Weihnachten. Und die Hälfte davon übernimmt einen viel zu teuren Kredit auf. Bloß um etwas zu haben, was Freude bringt. Geschenke werden heimlich gekauft, schön verpackt. Und beim Auspacken will man diese Gesichter sehen, die vor Freude staunen. Augen und Münder, die fassungslos und verwundert vor Glück offen stehen. Das ist ein Wunsch, der diese Zeit prägt. Diesen Moment zu erfahren von tiefer und freudiger Dankbarkeit. Das wünschen wir uns. Diese großen Kinderaugen, die sagen, das habe ich mir wirklich gewünscht. Das kann ich wirklich gut gebrauchen. Damit machst du mir eine große Freude. Doch, und wahrscheinlich kennen wir das alle in einem gewissen Maße, ist gerade da auch die Enttäuschung groß, wenn das nicht der Fall ist. Oder wo wir selber merken, mir fehlt etwas. Die Traurigkeit ist besonders groß in diesen Tagen. Die Einsamkeit wird besonders groß erfahren. Da, wo man merkt, dass wir diese Freude nicht empfinden oder nicht weitergeben können. In dieser Predigt heute geht es um Freude. Und ich habe sie genannt, wie das erste Lied, das wir gesungen haben, Freue dich Welt. Und in unserem Bibeltext heute Morgen geht es um eine außergewöhnliche Mutter, um einen verwunderten Vater und um ein freudebringendes Kind. Und wenn ihr schon raten wollt, ihr habt es sicher euch schon gedacht, es geht natürlich um Sarah, um Abraham und um Isaak. Und wir lesen in 1. Mose Kapitel 17, die Verse 15 bis 22. 1. Mose, Kapitel 17, Abvers 15. Wir befinden uns hier in der Serie durch 1. Mose, gerade in diesem glorreichen, in diesem herrlichen Kapitel über den Bund Gottes mit Abraham. Und in Vers 15 heißt es, und Gott sprach zu Abraham, deine Frau Sarai sollst du nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein, und ich werde sie segnen, und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn, und ich werde sie segnen, und sie wird zu Nationen werden, Könige von Völkern sollen von ihr kommen. fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte. Und er sprach in seinem Herzen, sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden? Und sollte Sarah, eine 90-Jährige, etwa gebären? Und Abraham sagte zu Gott, möge doch Ismael vor dir leben. Und Gott sprach, nein, sondern Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Isaak geben. Und ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten, zu einem ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm. Aber auch für Ismael habe ich dich erhört, siehe, ich werde ihn segnen und werde ihn fruchtbar machen und ihn sehr, sehr mehren. 12 Fürsten wird er zeugen und ich werde ihn zu einer großen Nation machen. Aber meinen Bund werde ich mit Isaak aufrichten, den Sarah dir im nächsten Jahr um diese Zeit gebären wird. Und er hörte auf, mit ihm zu reden und Gott fuhr auf von Abraham. Eine außergewöhnliche Mutter, das ist unser erster Punkt. Eine außergewöhnliche Mutter. Gott offenbart dem Abraham Stück für Stück immer mehr von diesem Geschenk, das er Abraham versprochen hat. Es wird immer mehr ausgepackt, was Gott dem Abraham zusichert, was er ihm schenkt. Und hier kommt zum ersten Mal eine ganz klare Bestätigung, dass das Kind, welches er Abraham versprochen hat, von seiner Frau Sarai kommen soll. Nun, man könnte denken, von wem denn sonst? Aber ja, das ist genau das Problem. Sarai, seine Frau, ist unfruchtbar. Die Frau, sie ist schon 90 Jahre alt und sie hat keine Kinder. Und mit 90 war man selbst für damalige Verhältnisse, wo sie ja doch etwas älter wurden, schon längst über dem gebärfähigen Alter hinaus. Sie war sowohl unfruchtbar als auch schon zu alt. Sie hatten es jahrzehntelang versucht, aber nun ist sie unfruchtbar und alt. Und alle Hoffnung ist schon lange dahin. Und es war Sarai selbst, die Abraham dazu drängte, ihre Magd Hagar zu nehmen, damit Abraham durch sie einen Sohn bekommt, Ismael. Damit dieses leidige Thema endlich gelöst wird, damit es endlich mal ein Ende hat, damit da irgendwie etwas vorangeht. Doch zu dieser Zeit spricht Gott zum ersten Mal direkt von Sarai bezüglich seines Versprechens. Und nicht nur das, er gibt ihr, genauso wie Abraham zuvor, auch einen neuen Namen. Ein paar Verse vorher in diesem Kapitel, da wird aus Abram Abraham. Gott hat ihm einen neuen Namen gegeben. Und jetzt sagt er zu Abraham, nenne auch deine Frau mit einem neuen Namen. Sie soll nicht länger Sarai heißen, sondern Sarah. Auch Sarah, deine Frau, ist Teil dieses Bundesverhältnisses, Teil dieses Versprechens, Teil dieses Geschenkes, das ich dir mache. Auch sie ist von Gott direkt eingebunden. Ja, gerade sie, die scheinbar so lange nur irgendwie dabei war. Aber es wirkte so, als wenn sie nicht wirklich gemeint war. Sie war die ganze Zeit dabei, aber war irgendwie außen vor. Gott sprach zu Abraham und Abraham hat all diese Verheißungen bekommen. Und wir können uns vorstellen, wie er davon seiner Frau berichtete. Und bei ihr blieb dieses Gefühl. Und inwiefern betrifft mich das? Ich bin unfruchtbar. Ich bekomme kein Kind. Und das geht über Jahrzehnte. Aber hier bekommt sie, die scheinbar außen vor war, die scheinbar so fehl am Platz war, sie bekommt einen neuen Namen. Gott spricht auch über sie ein bedeutendes Segenswort. Und übrigens bekommt sie den gleichen Buchstaben mit in ihren Namen wie Abraham, nämlich das H. Und wir erinnern uns, dieses H hat den Namen Abrahams verändert. Aus Abram, das heißt erhabener Vater, wurde Abraham, das heißt Vater einer Menge. Und das war verbunden mit dieser Verheißung, mit diesem Versprechen, dass Gott ihm eine große Nachkommenschaft geben wird, dass Völker aus ihm hervorkommen sollen. Sarai bedeutet meine Prinzessin. Und Sarah heißt einfach Prinzessin oder Fürstin. Und hier steht eine ähnliche Bedeutung dahinter. Wir können uns vorstellen, Abram und Sarai, sie hatten keine Kinder. Aber wir wissen, sie hatten mehrere hundert Diener. Es war ein großer Betrieb, wenn sie aufbrachen. Und es waren viele Diener, die mitarbeiteten, die Herden zu hüten und dergleichen. Und diese Diener, sie sprachen sie an als erhabener Vater und als meine Prinzessin. Diese Namen passten für diesen übersichtlichen Kreis der Belegschaft. Doch nun soll Abram einen Sohn bekommen und Vater vieler Völker und Nationen werden und aus selbst Könige sollen von ihm hervorgehen. Und genauso heißt es nun auch hier über Sarai, sie soll nicht mehr nur meine Prinzessin sein, sondern die Prinzessin, die Fürstin schlechthin, aus der Nationen und Könige hervorgehen sollen. Sie ist die Prinzessin schlechthin. Aus ihr soll der König kommen, den Gott bestimmt hat zu herrschen über die ganze Welt. Sie soll nicht mehr nur einen begrenzten, adligen Namen haben, sondern sie soll eine richtige Prinzessin sein. Gott würdigt diese Frau ganz außergewöhnlich, indem er an ihr wirkt. Durch ein Wunder an ihr wirkt. Trotz ihrer Unfruchtbarkeit und trotz ihres hohen Alters soll sie eine Mutter werden, soll sie ein Kind gebären und gewürdigt werden, von Gott gebraucht zu werden und zum Segen eingesetzt zu werden, sodass sie von der ganzen Welt Prinzessin genannt werden kann. Und darin finden wir eine Anwendung für uns. Vielleicht fühlst du dich auch unbedeutend, irgendwie außen vor. Vielleicht hast du ständig Menschen vor Augen, die so offensichtlich begabt sind mit vielen Fähigkeiten und Gott scheint sie für alles gebrauchen zu können. Und du denkst, und was ist mit mir? Spiele ich irgendeine Rolle in dem Wirken Gottes? Du bist immer nur irgendwie im Umfeld derer, die von Gott gebraucht werden. Aber fragst dich vielleicht, Gott, siehst du mich? Gott, gibt es irgendetwas, was ich tun kann? Kannst du mich für irgendetwas gebrauchen? Vielleicht hast du das Gefühl, du stehst nie im Fokus, nie im Zentrum, wie Sarai. Und wenn sie im Zentrum steht in der biblischen Geschichte, dann irgendwie in negativer Weise. Ja, vielleicht bist du dir so mancher Schwächen bewusst, wo dir Fähigkeiten mangeln oder wo du ungeistliche Entscheidungen getroffen hast, gesündigt hast. Wie Sarai, als sie Abraham, ihrem Mann, ihre Magd, ihre Dienerin gegeben hat. Aber an Sarah lehrt uns das Wort Gottes, dass unser Unvermögen, und unsere Schwachheit kein Hindernis bei Gott ist. Ja, Gott sieht und gebraucht auch die Unscheinbaren. Ja, oftmals ist gerade das ein Zeichen seiner Kraft, dass er die erwählt, die töricht sind, die nichts sind in dieser Welt. Und gerade darin macht er seine Herrlichkeit groß, dass er nicht die am meisten zum Segen gebraucht, die sowieso überall rumtönen und überall im Fokus stehen und so, wo alle Augen auf sie gerichtet sind, sondern da, wo er solche gebraucht, die vielleicht nicht gesehen werden, die irgendwie scheinbar immer im Hintergrund sind. Und Gott erwählt solche und sagt, ich mache dich zur Prinzessin. Ich mache dich zu einem Baustein in meinem Heilsplan. Du sollst zum Segen gesetzt werden. Nun kannst du dir das vorstellen. Gott erwählt sie und macht Sarai zur Sarah. Und aus ihr und durch sie sollte der größte Bundessegen Gottes kommen. Gott erwählt sie. Und wir finden hier Formulierungen, die fast identisch sind mit denen ihres Mannes Abraham. Er würdigt sie als Prinzessin nicht nur im Haus Abraham, sondern eine Prinzessin der Welt. Und aus ihr sollen Völker kommen, die einen Segen erben. Und ja, außerdem weist diese Geschichte auf einen langen Familienstammbaum hin. Es beginnt mit dieser außergewöhnlichen Mutter, wo schon niemand mehr erwartet hat, dass Gott tatsächlich so an ihr wirkt, die trotz scheinbarer Unmöglichkeit gewürdigt wird, die Familie des Retters einzuleiten. Dieser Stammbaum, der hier beginnt mit Abraham und Sarah, er endet in einer langen Linie wieder mit einer außergewöhnlichen Mutter. Von ihr lesen wir in Lukas Kapitel 1, der Engel Gabriel sagte zu Maria, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und sein Königtum wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel, wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Diese Familiengeschichte, die mit Abraham und Sarai in so außergewöhnlicher Weise beginnt, sie kommt hier zu einer krönenden Erfüllung. Jesus, der König, wird geboren. Und Maria, sie fragt zunächst, wie kann das zugehen? Ich weiß doch von gar keinem Mann. Ihr Problem war nicht, dass sie unfruchtbar war oder dass sie zu alt war. Nein, sie war eine junge Frau, aber nicht nur das. Sie war auch Jungfrau. Sie hatte mit gar keinem Mann verkehrt. Da ist es doch schon irgendwie wahrscheinlicher, dass eine unfruchtbare alte Frau gebiert, als dass eine Jungfrau gebiert. Doch der Geist Gottes wird über sie kommen, sagt der Engel. Und als wäre das nicht schon wundersam genug, das eigentliche Wunder ist nicht die Jungfrauengeburt. Obwohl das schon erstaunlich ist, außergewöhnlich. Und übrigens wahr. Aber das größere Wunder ist, dass dieser König, dieses Kind, das geboren wird, Gott ist. der Mensch wird. Er ist der Sohn Gottes. Gott selbst wird Mensch. Das ist das Wunder, das größere Wunder. Der Kirchenvater Aurelius Augustinus, er beschreibt es in diesen Worten. Mit welchen Worten können wir die Liebe Gottes preisen? Welchen Dank sollten wir ihm bringen? Er liebte uns, sodass um unsertwillen er, durch den die Zeit gesetzt wurde, er wurde in die Zeit gesetzt. Und er, älter durch die Ewigkeit als die Erde selbst, er wurde jünger an Alter als viele seiner Diener in der Erde. Er, der die Menschen machte, er wurde zum Menschen gemacht. Er wurde ins Dasein gebracht durch eine Mutter, die er selbst ins Dasein rief. Er wurde in Händen getragen, die er selbst geformt hat. Er wurde gestillt durch die Brust, die er selbst gefüllt hat. Er weinte als Baby in der Krippe in sprachloser Kindheit. Dieses Wort, ohne dass alle menschliche Rede sprachlos wäre. Siehe doch, o Mensch, was Gott für dich wurde. Gott ist Mensch geworden, in diese Zeit hineingetreten. Er wurde geboren in außergewöhnlicher, in nie dagewesener Weise. Er, der die höchste Würde hat, der König aller Könige, der Herr aller Herren, er wurde ein unscheinbares Kind. Um Sünder wie dich und mich, trotz all unserem Unvermögen, trotz all unserer Sünde, trotz all unserer Schwachheit, trotz all dem, was wir nicht schaffen, um uns zu wahrer Freude zu bringen, um uns Gnade zu schenken, um uns mit Gott zu versöhnen. Eine außergewöhnliche Mutter, von der wir hier lesen, und sie führt zu Christus, sie weist auf Christus hin. Aber wir erleben hier auch einen verwunderten Vater. Dieses Segensversprechen für Sarah, an dieses Versprechen sollte sich Abraham immer erinnern. Er soll seine Frau nicht mehr meine Prinzessin nennen, sondern Prinzessin. Das klingt ein bisschen offizieller, ein bisschen förmlicher. Er soll sie Sarah nennen und selbst daran erinnert werden, Gott hat meine Frau erwählt zum Segen. Und dieses Segensversprechen, Gott spricht es über Sarah zu Abraham. Und was macht Abraham? Wie reagiert Abraham? Nun, wir lesen hier in Vers 17, da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und sollte Sarah eine 90-Jährige etwa gebären. Und Abraham sagte zu Gott, möge doch Ismael vor dir leben. Er fällt auf den Boden und lacht. Was bedeutet das? Kugelt er sich hier vor Lachen? Nein, es ist ein staunendes Lachen. Vielleicht auch ein etwas skeptisches Lachen. Ein ungewisses Lachen. Kann das jetzt wirklich wahr sein? Oder treibt Gott hier einen Scherz mit mir? Kennt ihr dieses Gefühl, wo ihr denkt, ach, es ist fast besser, es kommt gar nicht mehr, als dass ich noch länger warten muss? Und vielleicht finden wir hier einen ersten Reflex bei Abraham, dass er sagt, das ist doch unmöglich. Aber es bleibt nicht dabei. Er lacht. Vielleicht ein Stück weit aus Verlegenheit. Vielleicht wart ihr auch schon mal in so einer Situation, dass ihr etwas gehört habt, euch wurde etwas gesagt und Und ihr wusstet für einen Moment gar nicht, wie ihr reagieren sollt. Ihr wusstet gar nicht, wo ihr das einordnen sollt. Und man, um Zeit zu gewinnen, lacht man einfach ein bisschen verlegen. Es ist ein Lachen, weil man noch nicht genau weiß, wie soll ich eigentlich reagieren. Vielleicht hast du schon mal jemanden gesehen, der ein Geschenk ausgepackt hat und er lacht verlegen und fragt, ist das wirklich für mich oder ist das hier gerade ein Irrtum? Willst du wirklich mir das schenken oder war das eigentlich für jemand anderen gedacht? Ist das dein Ernst, dieses kostbare und wunderbare Geschenk? Mir willst du es geben? Bist du dir sicher? Vielleicht ging es Abraham in ähnlicher Weise. Nach so vielen Jahren des Wartens, des Hoffens, der Sehnsucht und so mancher Traurigkeit wirkt dieses Versprechen fast zu wunderbar, um wahr zu sein. Ja, es ist ein viel größeres Wunder, als es das noch vor 25 Jahren gewesen wäre, als Abraham zuerst dieses Versprechen bekam, als er aus Ur herauszog. 25 Jahre her. Da war es irgendwie noch viel wahrscheinlicher, aber jetzt? Und er spricht in seinem Herzen, das heißt, er denkt im Inneren nach. Aber Gott weiß natürlich, was er denkt, so wie er auch weiß, was wir denken. Und wenn er es auch nicht ausspricht, durch den Geist Gottes wurde das, was Abraham nur in seinem Herzen dachte, aufgeschrieben. Er dachte, kann es wirklich sein, dass ein 100-Jähriger mit einer 90-Jährigen ein Kind bekommt? Kann das wirklich sein? Und dann betet er zu Gott. Gott, denk doch an Ismael. Ich habe doch ein Kind, gerade 13 Jahre geworden. Es würde doch auch genügen, wenn du Ismael, den Sohn, den er mit Hagar hatte, wenn Gott Ismael mit dem Segen anvertraut, den er Abraham versprochen hat. Wäre das nicht irgendwie eine einfachere Lösung? Vielleicht ein besserer Weg? Es muss doch gar nicht so ein großes Wunder sein. Ja, solche Gedanken hatte er. Und so betete er. Aber es war kein Zweifel, als er lachte. Es war kein Unglaube, als er auf den Boden fiel und lachte. Er lachte nicht spottend, wie so viele in dieser Welt, die hören und lesen von der Bibel. Er lachte nicht spottend, wie so viele in dieser Welt, die von Jesus hören, der von einer Jungfrau geboren wurde. Gott, der Mensch geworden ist. Nein, er lachte nicht spottend, sondern verwundert. Der Apostel Paulus, er weiß in Römer 4, Vers 19 und folgend, und nicht schwach im Glauben sah er, Abraham, seinen eigenen schon erstorbenen Leib an. Er sagt ja selbst, ich bin 100, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah, und er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben. Warum? Weil er Gott die Ehre gab. Und er war der vollen Gewissheit, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Ja, Abraham wunderte sich. Und hätte man Abraham gefragt, hätte Gott Abraham gefragt, wie soll ich dein das Versprechen wahr machen? Wie soll ich dir dieses Geschenk machen? Was wünschst du dir? Dann hätte Abraham hier wie in unserem Text wohl gesagt, nimm Ismael. Bringe doch durch Ismael den Segen. Ist das nicht das, was er sagt hier? Aber Gott wehrt dem entschieden. Und er sagt, nein, sondern Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Die Wege Gottes sind nicht nur außergewöhnlich und wunderbar, sie sind auch oft verwunderlich. Das heißt, Gott führt dein und mein Leben in einer Weise, die wir nicht immer verstehen, die dich vielleicht irritiert. Ja, und ein wenig verlegen zurücklässt und du denkst, Gott, ist das dein Ernst? Ist das richtig so? Ist das die Weise, wie du mein Leben lenkst oder habe ich hier irgendwas falsch verstanden? Treibst du Scherze mit mir? Aber Paulus, er gibt uns einen enorm wichtigen Hinweis, als er diese Stelle hier auslegt. Er sagt, Abraham zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern er wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Wir sollen also lernen, in Zeiten, die verwunderlich sind, in Zeiten, wo wir Gottes Wirken in unserem Leben nicht verstehen, wo wir denken, kann das wirklich wahr sein? Kann das wirklich zum Ziel führen? Wäre nicht ein anderer Weg besser? Wir sollen daraus lernen, gib Gott die Ehre. Das heißt, mache dir bewusst, wer Gott ist. Mache dir bewusst, dass Gott der König ist. Dass er der Herrscher ist, dass er der Hohe und Erhabene ist, der ausführen kann, was auch immer er sagt. Nicht nur theoretisch. Nun, vielleicht ist jeder hier im Raum, der sagt, ja klar, kann Gott tun, was er tun will. Ja, ich glaube daran, dass Gott allmächtig ist, ja. Und kannst du das runterrechnen auf dein Leben? Kannst du das beziehen auf diese einzelnen Tage in deinem Leben, wo du nicht weiter weißt? Wo du nicht verstehst, warum die Probleme oder die Herausforderungen so in dein Leben kommen, wie sie es tun? Gib Gott die Ehre. Ja, Abraham lachte, weil er sich wunderte, weil er vielleicht irgendwie ein bisschen verlegen war, staunte darüber, wie soll das werden. Aber er fiel auch auf sein Angesicht. Er fiel auch auf sein Angesicht. Und das ist eine Haltung der Anbetung. Er gab Gott die Ehre. Gott, sollte ein 100-Jähriger mit einer 90-Jährigen ein Kind bekommen? Gott, wenn du das sagst, kann es geschehen. Ich gebe dir die Ehre. Ich glaube daran, dass das, was du sagst, dass du es tun kannst. Gib Gott die Ehre. Gott ist zuverlässig. Gott ist treu. Er ist vertrauenswürdig. Sprich das in deinem Herzen. Sprich das zu deinem Herzen. Ich weiß, all das ist im Ratschluss Gottes. Herr, ich weiß, du kannst tun und niemand kann dich hindern, das zu tun, was du verheißen hast. Du kannst mich hindurch leiten, auch wenn ich gerade keinen Weg sehe. Du kannst mir Verständnis schenken. Und wenn nicht, will ich dir trotzdem die Ehre geben? Will ich trotzdem nicht verzagen im Glauben, sondern standhaft bleiben, stark werden im Glauben? O Gott, gib mir Kraft, dir die Ehre zu geben. Und ja, bedenke, vielleicht ist gerade dies eine Situation, ich verstehe nicht, wo es hingehen soll, aber vielleicht ist gerade dies eine Situation, wo ich es am wenigsten erwarte, aber wo Gott mich zum Segen setzen will. wo es nicht nach meinem Verstand geht, wo es nicht nach meiner Planung geht. Vielleicht bin ich gerade dann genau an dem Ort, wo Gott mich haben will. Aber bedenke, wer Gott ist, und gib ihm die Ehre. Auch wenn du dich wunderst über so manche Wege. Denn das stärkt im Glauben. Und das hilft, an dem Wort Gottes festzuhalten. Nicht, wenn du erst alles rational verstehen kannst, sondern es beginnt, nach dem Apostel Paulus, damit: gib Gott die Ehre. Verstehe, wer Gott ist. Mach dir bewusst, wer Gott ist. Und rund 2000 Jahre später, in dieser Familiengeschichte von Abraham und Sarah, da gibt es wieder einen verwunderten Vater. Er heißt Josef. Und er wunderte sich doch sehr über den größer werdenden Bauch seiner Verlobten. Matthäus berichtet in Matthäus 1, mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Ja, Josef hatte auch einen wundersamen Weg zu gehen. Und wenn man mal all diese Romantik beiseite lässt, wie würde es uns wohl ergehen? Ja, es war ein Weg. Er musste lernen, seiner Verlobten zu vertrauen. Und Gott, er sprach zu ihm etwas, was absolut verwunderlich ist. Ja, deine Verlobte ist schwanger, aber sie war dir nicht untreu. Der Heilige Geist ist über sie gekommen. Und Gott gebrauchte Josef für einen Weg, den er nicht verstehen konnte. Er gebrauchte ihn, um dafür zu sorgen, dass Jesus in Bethlehem geboren wurde. Dieser Stadt, von der schon der Prophet Micha sprach. Und er erlebte, wie die Hirten kamen und berichteten, was die Engel zu ihnen sprachen. Und wie Weisen aus dem Morgenland von Ferne hinkamen und diesem Kind wie einen König huldigten. Und sie mussten nach Ägypten fliehen, vor Herodes, dem König, und lebten dann in Galiläa, abgeschieden, irgendwie außen vor. Aber Josef glaubte dem Herrn. Josef glaubte, dass das Kind, das Maria gebar, von Gott kommt. Und Josef gab Gott die Ehre, indem er dem Wort Gottes folgte. Er vertraute auf Gottes Wort. Obwohl wir nicht viel von ihm erfahren, aber das, was er tut, das tut er im Gehorsam und zur Ehre Gottes. Und es ist das Größte und Verwunderlichste, was je in der Menschengeschichte geschehen ist. Nicht allein, dass Gott Mensch geworden ist. Und ich weiß, die Wunder übertreffen sich hier. Das größte Wunder ist nicht, dass Gott Mensch geworden ist, sondern das größte Wunder ist, dass Gott Mensch geworden ist, um zu sterben. Nicht allein, dass er die Form eines Menschen angenommen hat. Gott ist Mensch geworden, um zu sterben für Sünder wie dich und mich. Er ist gekommen, um zu sterben. Gott, der Unsterbliche. Er hat Fleisch und Blut angenommen, um mit seinem Leben zu bezahlen. Paulus schreibt in Römer 4 weiter hier in Bezug auf Abraham, und er war der vollen Gewissheit, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Und darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unseretwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus unseren Herrn aus den Toten auferweckt hat, der unsere Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Paulus bringt hier diese Geschichte in 1. Mose 17 zusammen mit dem Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Jesus ist geboren, um für unsere Gesetzesübertretung, um für unsere Schuld sein Leben zu geben. Für das, was du und ich falsch gemacht haben. Da, wo wir Gott gelästert haben, ihm verspottet haben durch unsere Taten, durch unseren Unglauben, durch unsere Lieblosigkeit, durch unsere Ungerechtigkeit. Da, wo wir die Todesstrafe auf uns gezogen haben. Jesus ist geboren, Gott ist Mensch geworden, um sein Leben zu geben, als Bezahlung für unsere Schuld. Und er ist auferstanden von den Toten, um allen, die an ihn glauben und sich ihm anvertrauen, freie Vergebung und Gerechtigkeit aus Gnade zu schenken. Gerechtigkeit soll ihnen zugerechnet werden, heißt es. Wir nennen es Rechtfertigung. Die Gerechtigkeit, die Jesus gelebt hat, sie soll uns zugesprochen werden. Sie soll uns angerechnet werden. Uns, den Sündern, weil Jesus unsere Stellung eingenommen hat. Und über diese Botschaft lachen viele spottend und verächtlich. Wer kann sich sowas ausdenken? Was ist denn das für eine Vorstellung? Ein Gott, der Mensch wird und stirbt an einem Kreuz? Das ist Torheit in dieser Welt. Und es wird gelacht darüber. Aber die Wahrheit ist, kein Mensch kann sich das ausdenken. Gott hat sich das ausgedacht. Und es ist unsere einzige Rettung. Es ist das größte Wunder, das diese Welt je gesehen hat. Ja, und vielleicht scheint es uns zu groß. Und vielleicht lachst du innerlich verlegen. Aber ich bitte dich, denk darüber nach in diesen Tagen. Lies das Wort Gottes. Und bete darum, Gott, wenn das dein Werk ist, hilf mir zu glauben, dass ich nicht an diesem Wunder vorbeigehe, nur weil ich mich überlegen fühle, nur weil ich mich schlauer fühle, nur weil ich denke, das kann nicht sein. Gib Gott die Ehre. Mach es wie Abraham. Sinke ehrfürchtig nieder und vertraue nicht auf deine Kraft. Vertraue nicht auf deine eigene Weisheit, sondern gib Gott die Ehre und glaube seinem Wort. Glaube seinem Versprechen, dass alle, die an Jesus glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben, ihre Sünden vergeben werden und sie Gerechtigkeit erhalten, die vor Gott gilt. Gott hat einen Weg bereitet, wie deine Sünde vergeben werden kann. Glaube an Jesus, der Mensch geworden ist, um zu sterben und aufzuerstehen. Er ist der König, der herrscht in Ewigkeit. Und zuletzt ein freudebringendes Kind. Das heißt hier, du sollst ihm den Namen Isaak geben. Und ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten, zu einem ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm. Zum ersten Mal spricht Gott hier nicht nur von Sarah, Abrahams Frau, sondern er spricht auch von diesem versprochenen Kind, das noch gar nicht geboren ist, noch nicht einmal gezeugt ist. Er spricht schon von dem Namen, den Abraham diesem Kind geben soll. Er soll den Namen Isaak bekommen. Wenn schon der Name Abraham und der Name Sarah eine besondere Bedeutung haben, dann ist der Name Isaak auch nicht bloß wegen der Klangfolge oder weil der gerade so modern war in der Zeit. Isaak heißt, er lacht. Er lacht. Oder er wird lachen. Abraham lachte, als Gott hier verspricht, dass Sarah schwanger werden wird. Sarah lachte ein Kapitel später, erst zweifelnd. Aber als Isaak dann geboren wird, bestätigt sie, Gott hat mir ein Lachen bereitet und jeder, der es hört, wird mir zulachen. Sarah konnte sicher vieles genießen in ihrem Leben. Sie hatte einen Ehemann, der sie liebte. Sie hatten zusammen viele Güter, viele Bedienstete. Sarah wusste bestimmt, ein köstliches Mahl, ein Festmahl zu bereiten. Wer weiß, vielleicht sogar eine Gans oder eine Festtagsente. Aber es gab eine Sache, die breitete sich immer wieder wie ein Schatten über ihr ganzes Leben. Und dieses drohte, all ihre Freude zu ersticken. Sie sehnte sich nach einem Kind. Und darum sagt sie, Gott hat mir ein Lachen bereitet, Isaak. Und letztendlich ist nur das, was Gott tut und was Gott wirkt, von wahrer und bleibender Freude. Wir alle Menschen, es gibt so vieles in diesem Leben, was uns erfreuen kann, was wir genießen können. Aber Gott hat unser Herz so bereitet, dass wahre Freude, vollkommene Freude, nur in Gemeinschaft mit Gott ist. Dass unser Herz nur wirklich zur Ruhe kommt und nur wirklich mit Freude völlig erfüllt werden kann. Da, wo wir Gott kennenlernen. Gott weiß, was deine Freude erfüllt. Er hat dich gemacht. Und er weiß, dass so manches in diesem Leben an Traurigkeit, an Warten, an Geduld, ja auch an Schmerz sich lohnen wird. Isaak lehrt uns, freue dich an den Verheißungen Gottes. Traue auf das, was Gott zusagt, dass er dir eine Freude bereiten kann. Immer wenn Abraham und Sarah ihren Sohn riefen, dann wurden sie erinnert, wie sie auf die Verheißungen Gottes reagiert haben, indem sie lachten. Und gleichzeitig wurden sie erinnert daran, wie Gott erfüllt hat, was er verheißen hat. Und sie wirklich zu einem Lachen gebracht hat, einem freudigen Lachen. Lies das Wort Gottes und höre auf die Verheißungen. Sei nicht zu schnell dabei zu sagen, ach, das gilt mir alles nicht. Das passt nicht zu mir. Das ist doch schon Jahrhunderte her. Das betrifft mich nicht. Sondern frage dich das, gilt diese Verheißung vielleicht tatsächlich mir? Gilt dies, was Gott sagt, vielleicht jedem geistlichen Nachkommen Abrahams, nämlich jedem, der glaubt? Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Glaubst du, dass die Verheißungen Gottes dir gelten? Wir finden viel Ablenkung, gerade in dieser Weihnachtszeit. So viele Lichter, die Irrlichter sind, Blendlichter sind, die von dem Eigentlichen wegführen. Aber das Wort Gottes führt uns zu tiefer und bleibender und ewiger Freude. Eine Freude, an der wir erkennen dürfen, Gott ist da. Und Gott kann diesen Schmerz und diese Leere in meinem Herzen ausfüllen und mich zur Freude bringen. Doch dieser Isaak ist nicht nur für Abraham und Sarah ein Freudenbringer, sondern Gott bestimmt hier, mit ihm den Bund weiterzuführen, über Generationen hinweg. Und dieser Bund, der mit Abraham beginnt, der geht nicht über Ismael, sondern über Isaak und dann über Jakob bis nach Bethlehem zu der Zeitenwende. Und dieser Bund, er führt direkt zu Jesus Christus, denn Jesus erfüllt den Bund. Er ist der verheißene Nachkomme, der die Sünde besiegt, der das Gesetz erfüllt, der Gerechtigkeit lebt. Und er schließt einen neuen Bund, den Bund der Gnade. Und alle kleinen und großen Freuden dieses Lebens, die gut sind, die wir genießen können, gutes Essen, freundliche Begegnungen, nützliche Gaben. All das, es ist ein schwaches Abbild auf das, was Gott uns Menschen gibt durch Jesus Christus. Gnade. Gott beschenkt uns mit sich selbst. Wahre Freude finden wir im wahren Leben. Und wahres Leben heißt, Gott zu kennen. Und den er gesandt hat, Jesus Christus, unseren Retter. Die Engel, sie verkünden den Hirten in Lukas 2, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren. Der ist Christus, Herr in Davids Stadt. Und dies sei euch ein Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Ja, Isaak, er wird lachen, das erfüllt sich in dem Namen Jesus. Das heißt, Jahwe rettet. Denn wie der Engel verheißen hat, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Jesus ist Mensch geworden. Er hat die Position eingenommen für die, die kein Lachen verdient haben vor Gott. Wie du und ich. Wir haben kein Lachen verdient. Sünder, wie wir es sind. Aber Jesus ist in diese Welt gekommen. Er hat sich schlagen lassen. Er hat sich verspotten lassen. Er hat sich auspeitschen lassen. Er hat sich ermorden lassen, ans Kreuz schlagen lassen. Er nahm alle Traurigkeit und alle Schmähung und alle Schande und all den Hass, ja sogar den wahrhaftigen und gerechten Zorn Gottes auf sich am Kreuz von Golgatha. Für alle, die ihm vertrauen, die an Jesus glauben. Und er ist auferstanden von den Toten, leibhaftig aufgefahren in den Himmel. Und er verspricht jedem, der glaubt, ich schenke dir Grund zum ewigen Lachen. Du wirst Würde und Herrlichkeit erleben. Mehr als alle Prinzen und Prinzessinnen in dieser Welt. Du wirst Freude und Annahme bei Gott finden. Glaube an Jesus. Er ist der wahre Freudenbringer. Und hier in diesem Leben erfahren wir Freude durch seine Verheißungen und durch seinen Beistand. Und wenn er wiederkommen wird, werden wir erleben, unaussprechliche Herrlichkeit. Das Kind, das geboren ist, er wurde zum Erstgeborenen aus den Toten, Erbe der ewigen Herrschaft, und er kommt mit seinem Reich. Und da allein, in diesem Himmelreich, wird es ungetrübte und und verherrlichte und unendliche Freude geben. Ein Fest, das nicht aufhören wird. Das heißt im Psalm 126, da wurde unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den Nationen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Nun, das wollen wir bezeugen. Der Herr hat Großes getan. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass du ein treuer Gott bist, dass dein Wort gilt, auch in unserer Zeit. Und wir bitten dich, segne uns. Solche, die sich vielleicht außen vor fühlen, Männer oder Frauen, Mütter, die vielleicht denken, was kann ich schon tun? Was kann ich schon bewirken? Herr, wir bitten dich, führe zur Ehre, wie du Sarah zur Ehre geführt hast. Gebrauche zum Segen in uns, in all unserer Schwachheit, in all unserem Unvermögen, ja auch in all unserem Unverständnis. Wir erkennen so oft nicht, Herr, deinen Weg. Und doch, Herr, hilf uns, dir die Ehre zu geben, damit wir stark werden und gefestigt werden im Glauben. Und hilf, dass deine Verheißungen, ja dein Wort selbst uns leitet, uns anleitet. Schenke uns Vorfreude in dieser Zeit, auf dass wir die ewige Freude erleben werden. Danke, Herr Jesus, dass du Mensch geworden bist, um zu sterben. Danke, dass du auferstanden bist, um uns ewiges Leben zu geben. Amen.